Ich möchte uns, bevor der Chor uns ein Lied singt, noch einen Bibelabschnitt lesen aus Lukas Kapitel 15. Das Kapitel werdet ihr jetzt schon mittlerweile gut kennen. Ich möchte nicht den ganzen Abschnitt lesen, sondern bloß die Verse, Lukas 15, die Verse 16 bis 24. Und ich möchte die heute einmal in einer anderen Übersetzung lesen, Hoffnung für alle, eine neuere Übersetzung. Lukas 15, beginnend mit Vers 16. Es geht hier um den verlorenen Sohn, der jetzt bei den Schweinen gelandet ist. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre, aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn sagte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und gebt es meinem Sohn. Bringt auch einen Ring und Sandalen für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Wir machen weiter mit der Geschichte. Hier in Lukas 15 erzählte Jesus die Geschichte von einem Mann oder einem Vater, der zwei Söhne hatte. Der Jüngere, von dem wir die letzte Zeit mehr gesprochen haben, ließ sich von seinem Vater das Erbe auszahlen und zog ferne in ein Land und verprasste da alles, verprasste all das Gut. Und als er dann dahin kam, dass er schon den Hungertod vor Augen hatte, auf einmal, endlich, kam er zu sich selbst. Er hat gedacht, er wird in der Welt Glück finden, Freude finden. Und schon bald musste er feststellen, dass er in der Falle saß. Die Sünde hat ihn betrogen und wir hörten letzten Sonntag, wie er bei den Schweinen gelandet ist, hungrig und hoffnungslos. Aber das Gute ist, als er dann so tief gefallen war, wie es zumindest nach jüdischem Verständnis nicht noch tiefer gehen könnte, dass einer bei den Schweinen oder beim Schweinefutter gelandet ist. Dann kam ein Wendepunkt in seinem Leben. Es heißt da schlug er in sich. Und wir haben letztes Mal gesehen, wie in ihm eine Erweckung stattgefunden hat. Und das hat ihn zu einem Entschluss in seinem Leben gebracht, zu einer Entscheidung, dass er in sich gesagt hat, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Er hat den Schritt noch nicht getan, aber er hat diesen Entschluss in seinem Leben schon gefasst. Wie viele Menschen leben heute auf dieser Welt, in deren Herzen auch solch ein Verlangen ist, die auch innerlich hungrig sind, am Ende sind, verzweifelt sind und die auch gerne etwas anderes wollen, die ein anderes Leben sich wünschen als das, was sie jetzt haben. Sie haben ein Verlangen, aber in ihrem Leben bleibt es bloß bei diesem Verlangen. Sie gehen nicht den Schritt weiter, aber bei diesem Sohn hier war es anders. Er hatte nicht bloß eingesehen, wie es ihm geht, sondern er hat auch gesagt, ich will mich aufmachen. Er wollte mit der Sünde brechen. Er hat, wie wir hier es auf dem Bild sehen, jetzt den Schweinen und wo er vorher gewesen ist, seinem alten Leben, hat er den Rücken gekehrt. Und das ist, was auch sein Bekenntnis so glaubwürdig macht. Wir haben gehört, wie er erweckt worden ist. Wir haben gesehen, wie er zu diesem Entschluss gekommen ist, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Schritt. Ein ganz wichtiger Punkt, den jeder Einzelne unbedingt erleben muss, wenn er in den Himmel kommen will. Ohne dem geht es einfach nicht. Und wir könnten diesen Gedanken einfach nennen jetzt die Buße. Die Buße, die dieser verlorene Sohn hier getan hat. Lasst uns den Vers einmal direkt lesen aus Lukas Kapitel 15. Es heißt hier in Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Hier spricht der Sohn erstmal aus, was er sich vorgenommen hat, was er dem Vater sagen wollte. Vielleicht sagst du jetzt, er hat das ja sicher bloß vorgenommen, aber er hat es später auch tatsächlich so gesagt. Wenn du willst, kannst du es in Vers 21 nachlesen, da heißt es so, jetzt ist er schon wirklich beim Vater und da heißt es, der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und dieser Satz, Vater, ich habe gesündigt. Ich glaube, das ist der schwerste Satz, den ein Mensch aussprechen kann. Der Satz, der so schwer einem Menschen über die Lippen kommt. Für manche kommt es, manchmal kommt es so vor, als ob es chinesische Vokabeln sind. Ich habe gesündigt. Diese drei Worte kommen so schwer über die Lippen. Ich glaube auch, dass es für den Heiligen Geist vielleicht eins der schwersten Aufgaben ist, einen Menschen dazu zu bringen, dass er diese drei Worte ausspricht. Der Heilige Geist wirkt ja vielseitig an einer Seele, auf verschiedene Weise. Aber eine Arbeit des Heiligen Geistes ist auch, den Menschen dahin zu bringen, dass er sagt, ich habe gesündigt. Hast du gemerkt, dass der verlorene Sohn nicht sagt, ich habe Fehler gemacht? Er sagt auch nicht, ich habe mich geirrt. Er sagt auch nicht, es tut mir leid, aber die anderen Menschen waren schuld. Wenn meine Freunde mir beigestanden wären, mir geholfen hätten, wäre ich nicht so bettelarm geworden. Oder er versucht auch nicht, die Schuld auf die Umstände zu schieben. Er sagt auch nicht, wenn nicht diese Hungersnot hier übers Land gekommen wäre, wäre ich nicht so weit runtergekommen, wie ich jetzt bin. Er versucht sich nicht auszureden, er versucht sich nicht zu entschuldigen, versucht nicht auf andere die Schuld zu schieben. Er sagt ganz schlicht und einfach, ich habe gesündigt. Er sagt auch nicht, und das ist sehr wichtig, wir sind eben alle Sünder. Ich weiß, auch wenn du irgendwo einen Menschen zum Beispiel in der Kolonie treffen würdest oder irgendwo einen Menschen, der schon ein bisschen aus der Bibel oder von Gott weiß, der Mensch gibt leicht zu, dass er sagt, wir sind alle Sünder. Das ist nicht verkehrt, wenn einer das zugibt oder wenn einer das sagt, aber dieses hier, ich habe gesündigt, ist noch etwas ganz was anderes. Da kam mal eine alte Frau zu einem Prediger. Der Prediger las ihr aus dem Römerbrief und kam dann an die Stelle, wo es steht, wir sind allzumal Sünder. Er schaute die Frau an, sie nickte mit dem Kopf. Dann schaute der Prediger sie an und fragte, ist das wahr? Ja, das ist wahr. Dann sagte er zu ihr, dann bekenn du doch mal deine Sünden. Die Frau fuhr auf, wer hat dir von mir was erzählt? Ich bin doch eine ehrbare Frau. Es kommt auf das Ich an. Wir sind alle Sünder, das lässt sich so leicht sagen, aber dass jemand wirklich von Herzen sagt, ich habe gesündigt, ich bin ein Sünder, das ist noch etwas anderes. Wie viel quälen sich die Menschen damit ab, bevor sie diese drei Worte sagen, ich habe gesündigt. David hat das auch erlebt. Er hat das auch einmal versucht, diese Worte zu umgehen. Wir haben das aus dem Psalm letzten Sonntag schon gelesen. Aber weil dieser Vers so schön ist, möchte ich den wiederholen. Im Psalm 32, da sagt er in Vers 3, denn als ich es verschweigen wollte, zerfielen meine Gebeine durch mein tägliches Seufzen. Deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, so dass mein Lebenssaft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Solange wie ein Mensch dieses verschweigen will, diese drei Worte, geht es dem Menschen elendig. Es geht so, wie der Lebenssaft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Und dann endlich sagt er, darum bekannte ich dir meine Sünde. Der verlorene Sohn sagt hier, ich habe gesündigt. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, und bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und das gehört auch hier mit zu der Buße. Buße ist nicht bloß, dass ein Mensch zugibt, ich habe gesündigt, sondern dass er wirklich auch erkennt, wie schlecht er ist. Und ich weiß, ich erinnere mich noch gut daran, als ich so zum himmlischen Vater kam und diese Worte gesagt habe, ich habe gesündigt. Mir kam es so vor, dass ich der schlimmste, größte Sünder auf der Welt war. Dass ich war so überzeugt von der Größe meiner Sünde, von der Größe meiner Schuld. Mir kam es wirklich so vor, ich bin nicht wert. Ich habe so viel gesündigt. Ich bin so schlecht gewesen. Da waren mal eine Gruppe Menschen zusammen und sie haben über die Fehler anderer gesprochen. Und auf einmal ist es ihnen aufgefallen, dass einer aus ihrer Gruppe auf einmal auffällig still geworden ist und nicht mehr viel mitgelacht oder mitgesprochen hat. Man fragte ihn nach dem Grund, warum, und dann erwiderte er. Er sagte, die Fehler, die Gebrechen, die ihr an jenem Menschen findet, die habe ich alle bei mir auch gefunden. Und das macht mich ganz leise. Also er hat eingesehen, ich bin nicht wert. Ich bin es hinfort nicht mehr wert. Also eine rechte Buße spricht aus, ich bin es nicht mehr wert. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass das Ich endlich mal von dem Thron absteigen muss. Denn allgemein hält ja der Mensch viel von sich. Er hat einen sehr hohen Wert von sich selbst. Er denkt, die anderen sind ihm schuldig, ihn besser zu behandeln. Und man bildet sich so viel von sich selbst ein. Solange man noch einen hohen Wert von sich selbst hat, wie gut man noch ist, wie fähig man noch ist, kann man nicht von wahrer Buße sprechen. Der verlorene Sohn kam dazu, dass er gesagt hat, ich bin nicht mehr wert. Und er hat das wirklich vom Herzen gesagt. Er hat verstanden. Er ist es nicht mehr wert, der Sohn des Vaters zu heißen, weil er den Vater so behandelt hat, weil er so frech zu ihm war, weil er mit so einer frechen Bitte zu ihm gekommen ist, weil er so lieblos, so herzlos ihn behandelt hat. Er hat auf einmal klar gesehen, er ist es einfach nicht wert. Er hat nichts verdient. Und dann kommt ein sehr schöner Vers in Lukas 15. Nachdem er das gesagt hat, dann heißt es in Vers 20, und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Wir haben jetzt gehört von der Erweckung, der junge Mann wurde erweckt und dann, wie er dazu kam, dass er wirklich Buße getan hat. Er sagt, ich habe gesündigt und jetzt lesen wir von seiner Bekehrung. Es heißt hier, er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Also er ist nicht bloß bei den Schweinen sitzen geblieben und hat da über seine Sünden geweint, sondern er ist aufgestanden, er machte sich auf. Er hat einen Weg eingeschlagen. Wir lesen schon einmal von ihm, dass er sich aufgemacht hat. Weißt du noch wann? Als er das Vaterhaus verlassen hat, da heißt es auch, er machte sich auf und zog weit in die Ferne. Aber diesmal machte er sich auf und zog jetzt in die andere Richtung. Sehen wir hier die Umkehr? Er hat eine andere, genau entgegengesetzte Richtung eingeschlagen. Wir sehen einfach in diesem verlorenen Sohn unsere Lebensgeschichte. Ich sehe darin meine Lebensgeschichte. Ich glaube, du siehst auch deine. Er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Zu dem Vater, der ihn reich beschenkt hat, der ihm alles gegeben hatte, was er wollte, dem er so undankbar gegenüber gewesen ist. Und jetzt kommt er zu diesem Vater wieder zurück. Es ist auch auffällig hier, in Vers 19 haben wir gelesen, wie er, Vers 18 und 19, wie er sich den Vorsatz gemacht hat, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will ihm dies und das sagen. Und gleich im nächsten Vers lesen wir, und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Das ist so wichtig. Das ging hier ruckzuck, das ging hier so schnell. Er hatte sich vorgenommen und gleich hat er sich auf den Weg gemacht. Hast du schon einmal daran gedacht, was ist mit den Schweinen geblieben? Hat er überhaupt nicht verrechnet mit seinem Wirt, für den er gearbeitet hat? Er hat nicht mal mit ihm lange verhandelt und gekündigt und gesagt, okay, ich werde hier noch dann diese Woche zu Ende arbeiten und dann will ich hier wieder weggehen. Nein, wenn Gott zu uns redet, wenn der Heilige Geist uns zeigt, dass wir Sünder sind, dann müssen wir ruckzuck handeln. Heute noch aufstehen und gehen. Vergiss von den Schweinen, lass den Geld, den Lohn, das wird dir sowieso nicht viel helfen. Lass das alles zurück. Wenn der Heilige Geist zu dir redet, dann steh jetzt auf, heute auf, komme zu ihm und suche ihn. Warte nicht bis morgen. Versuch nicht noch mit dem alten Wirt zu verrechnen oder zu verhandeln. Komme zu ihm. Weißt du, dass du dich nicht einfach so irgendwann bekehren kannst, wenn du bloß willst? Ein Mensch kann sich dann bekehren, wenn der Heilige Geist ihn zieht und zu ihm redet. Nicht bloß, wenn der Mensch auf einmal die Idee bekommt, oh, jetzt möchte ich schnell. Der Heilige Geist muss den Menschen ziehen, muss an ihm arbeiten. Wenn du zu spät kommst, wenn du nicht sofort aufstehst, könnte es dir so gehen wie dem Esau. Der hat die rechte Zeit verpasst. Später hat es ihm leid getan, später hat er es bereut. Aber er konnte nicht mehr den Erstgeburtssegen bekommen. Er hat es verpasst. Man erzählt da eine Geschichte von dem Alexander, dem Großen, dem berühmten Welteroberer, Offizier. Wenn er irgendwo eine Stadt belagert hat, die er einnehmen wollte, dann steckte er vor dem irgendwo draußen sichtbar ein Licht an, machte irgendwie ein größeres Feuer und dann gab er den Menschen in der Stadt die Gelegenheit, solange wie das Feuer brannte, hatten sie die Chance, sich zu ergeben. Und wenn sie das getan haben, dann hat er die Einwohner der Stadt, hat er ihnen Gnade erwiesen. Er war gut zu ihnen gewesen. Er hat sie einfach überhäuft mit Gnade und Ehre, hat sie noch besonders geehrt. Aber wenn diese Flamme einmal ausging, wenn das Feuer ausging und er dann die Stadt angegriffen hat, dann gab es keine Gnade mehr. Dann gab es bloß noch Schwert und Gericht. Und so steckt uns Gott auch ein Gnadenlicht an. Und das Gnadenlicht, das leuchtet heute. Wir leben heute in der Gnadenzeit. Und solange es brennt, musst du dich aufmachen und zu deinem Vater kommen. Nachher gibt es nur Zorn und Gericht Gottes. Aber es heißt ja, er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Wollen wir ein bisschen mal weiterdenken. Als er zu seinem Vater kam, was lesen wir hier? Was hat er mitgenommen zurück zu seinem Vater? Vor dem haben wir ja gehört, was er alles mitgenommen hat, als er von seinem Vaterhause weggegangen ist. Sein Erbe. Er hat viel mitgenommen vom Vaterhaus. Aber jetzt auf seiner Rückreise, was hat er da mitgenommen? Weißt du, was er mitgenommen hat? Das ist das, was ein jeder Sünder mitnimmt, wenn er zu seinem Vater kommt. Er hat seine alten Lumpen mitgenommen. Seine stinkenden, alten, schmutzigen Kleider. Er hat sich nicht erst schön und sauber gemacht. Er ist nicht erst noch duschen gegangen und hat dann versucht, irgendwie noch etwas bessere Kleider zu bekommen. Nein, er steht einfach auf und geht zu seinem Vater. Später, der Vater hat ihm neue Kleider gegeben. Der Vater hat ihn schön und sauber gemacht. Er hatte bloß seine alten Lumpen mitgebracht. Er hat auch sein beladenes Gewissen mitgebracht zu seinem Vater. Er konnte nicht von dieser Schuld los. Und so kam er zu seinem Vater. Es ist so wichtig. Manche Menschen, wenn man zu ihnen über die Sünde und über die Erlösung spricht, dann kommen sie so weit und sie geben zu und sagen, ja, in meinem Leben muss es auch anders werden. Und dann bleibt es dabei. Und es vergehen Jahre und es bleibt immer noch dabei. Aber bei diesem Mann hier war es anders. Er ist aufgestanden und er ging zu seinem Vater. Und jetzt geschieht etwas Wunderschönes. Es heißt hier auch weiter in Vers 20, als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Da er aber noch ferne von dannen war, sah ihn sein Vater. Jetzt hören wir wieder etwas mehr von seinem Vater. Wir sehen hier, wie der Vater solch einen aufmerksamen, guten Blick hatte. Er hat seinen Sohn schon von ferne gesehen. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Bild sehen kann, aber seht ihr diesen kleinen Punkt? Da weit weg, da kommt jemand auf dem Weg entgegen. Und der Vater sieht ihn. Schon von ferne hat er ihn gesehen und hat ihn erkannt. Wie ist das möglich gewesen? Es war bloß möglich, den Sohn von ferne zu sehen, wenn man auf ihn gewartet hätte. Und das ist, was der Vater getan hat. Er hat auf seinen Sohn gewartet. Die ganze Zeit vorher haben wir nicht viel von dem Vater gelesen. Er hat geschwiegen. Er hat geschwiegen, als der Sohn sein Gut zusammengenommen hat. Er hat geschwiegen, als der Sohn vom Hof gezogen ist. Wir lesen nicht viel davon, aber was er getan hat, das sehen wir jetzt. Er hat auf seinen Sohn diese ganze Zeit über gewartet. So geht es auch uns. Wir können ohne Gott leben. Ja, wir können es. Wir können Gott aus dem Weg gehen. Wir können von Gott weglaufen. Wir können in Sünden leben. Der Vater ist nicht hinterhergegangen und hat ihn irgendwie versucht, jetzt ihm eine Kette anzulegen und ihn wieder zurück nach Hause zu bringen. Nein, der Vater hat geduldig und liebevoll auf ihn gewartet. Aber der Sohn konnte es einfach nicht aushalten, so ohne den Vater weiterzuleben. Es heißt da in Jeremia 2, Vers 19, Gott spricht und er sagt, du musst inne werden und erfahren, Jeremia 2, Vers 19, deine Bosheit ist schuld, dass du so gezüchtigt wirst und dein Ungehorsam, dass du so gestraft wirst. So musst du erkennen und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten. So sagt der Herr Zebaoth. Ein jeder Mensch, der den Herrn verlässt und so in Sünden lebt, der wird es erfahren müssen. Der wird inne werden, wie es einem geht. Und wenn ein Mensch es nicht hier im Leben verstehen wird, so glaube ich, spätestens in der Hölle wird er auf einmal inne werden und sagen, jetzt ist mir klar geworden, jetzt ist mir inne geworden, jetzt habe ich erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn zu verlassen. Also es ist nicht zufällig, dass der Vater seinen Sohn gesehen hat. Und das zeigt uns, dass der Vater auch heute noch wartet. So wie er auf diesen verlorenen Sohn gewartet hat, so wartet er auch noch auf dich. Wenn du heute ferne vom Vater bist, wenn du heute nicht recht mit dem Vater stehst, der Vater hat einen besonders scharfen Blick für zerbrochene Herzen, für unruhige Gewissen. Für jemand, der selbstgerecht ist, der denkt, dass er gut ist, so wie zum Beispiel der ältere Sohn, wir kommen vielleicht das nächste Mal auf ihn zu sprechen, für den hatte er scheinbar nicht so einen Blick. Der ältere Sohn dachte, bei ihm ist alles in Ordnung. Aber der Vater kümmert sich ganz besonders um Menschen, die mit einem zerbrochenen Herzen zu ihm kommen. Als Jesus einmal in Jericho, durch die Stadt Jericho ging, eine große Stadt, viele Menschen und eine große Menschenmenge um ihn herum. Er hat sicherlich können viele Menschen übersehen, aber einen Menschen hat er nicht übersehen. Weißt du, wen ich meine? Einen kleinen Mann auf dem Baum. Dankeschön, Zachäus. Er hat ihn gesehen. Jesus hat einen scharfen Blick, wo irgendwo eine Seele ist, die sagt, ich habe gesündigt, Vater, vergib mir. Das hört er sofort. Da ist er gleich zur Stelle da. Er ist da, er sieht diesen Menschen, er möchte ihm helfen. In 2. Petrus 3, Vers 15 heißt es, die Geduld unseres Herrn achtet für eure Rettung. Der Vater ist geduldig, der Vater wartet auf seinen Sohn. Wer ist der Vater hier in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn? Eigentlich ist es Jesus selbst. Und so wie Jesus am Kreuz seine Hände ausgebreitet hat und sich hat nageln lassen, genau so hält er auch heute noch, so wie auch hier in diesem Bild, der Vater streckt seine Hände aus nach einem verlorenen Sohn. In Römer 10, ich möchte den Vers noch einmal lesen, ich denke, ich las ihn letzten Sonntag schon. Römer 10, Vers 21 spricht Gott. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem Volk, das ungehorsam ist und widerspricht. So wartet der Vater auf seinen verlorenen Sohn. Und dann lesen wir in unserer Geschichte weiter. Als er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn, lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Das, als Jesus diese Worte sagte, war es bestimmt auch etwas, was seine Zuhörer nicht erwartet haben. Die Pharisäer, die zugehört haben, sie hätten ganz bestimmt erwartet, wenn dieser verlorene, ruchlose Sohn jetzt nach Hause kommt, dass der Vater ihn nicht so empfangen würde, sondern dass er vielleicht erst mal sagen würde, bleib mal jetzt hier erstmal draußen vor dem Hof stehen. Ich will erst mal hören, was du mir zu sagen hast. Und dann, wenn er ihn angehört hätte, hätte er vielleicht ihm gesagt, okay, ich werde dir eine Chance geben. Du kannst jetzt mal ein paar Wochen hier mal arbeiten und ich will mal sehen, ob du das wirklich so meinst, ob das wirklich ernst gemeint ist, was du mir hier sagst. Und dann werden wir mal sehen, vielleicht kann ich dich dann wieder aufnehmen oder irgendwie so. Aber das, was hier passierte in der Geschichte, haben sie bestimmt nicht erwartet. Es heißt hier, der Vater läuft zu ihm, er lief ihm. Ich habe nachgeschaut, dieses Wort lief, also dass er gelaufen ist, wo das noch im Neuen Testament vorkommt. Weißt du, wo es noch vorkommt? Zum Beispiel in 1. Korinther 9, Vers 24. Da ist die Rede von Sportlern in einem Stadion, wenn die laufen. Das heißt da nämlich so, 1. Korinther 9, Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, die in den Rennbahn laufen, alle laufen, aber nur einer den Preis gewinnt? Dasselbe Wort, wie hier, der Vater läuft zu seinem Sohn. Unglaublich. Für einen normalen Juden, einen älteren Mann, einen Juden, wäre es undenkbar, ist es fast eine Unehre gewesen, wenn er laufen würde. Erfahrene, alte, reiche Männer würden es einfach nicht tun. Ihren Rock, ihren Mantel hochheben und dann laufen. Aber dieser Vater, der tut hier etwas, was normalerweise ein Mensch damals nicht gemacht hätte. Er läuft seinem Sohn entgegen. Normalerweise, überall, wenn wir in der Bibel lesen, ist dir mal irgendwo schon mal aufgefallen, dass Gott in einer großen Eile war? Dass er sich sehr beeilt hat, dass er irgendwo nicht zu spät gekommen wäre? Ich wüsste nicht. Gott macht alles immer genau nach seiner Zeit. Er kommt nie zu spät und nie zu früh. Und wenn wir dann denken, dass es zu spät ist oder fast zu spät war, dann ist es nach Gottes Uhr gerade rechtzeitig gewesen, auf die Sekunde genau. Aber hier sehen wir, wie der himmlische Vater sich beeilt. Er läuft, er ist in der Eile. Warum? Weißt du warum? Weil wir aus uns selbst eigentlich nicht von alleine zum Vater kommen können. Ja, der Sohn hat einen Anfang gemacht. Er hat, kann man sagen, den ersten Schritt gemacht. Aber wenn wir einen Schritt machen, dann macht Gott uns zwei Schritte entgegen. Der Vater hat gewusst, wenn der Sohn jetzt näher kommen würde und immer näher zu dem Tor kommen würde, dass er vielleicht Angst bekommen würde, die Angst immer größer werden würde, dass er vielleicht umkehren würde. Da war mal eine Geschichte, ein Sohn aus Deutschland, der hat rebelliert, war ungehorsam gegen seine Eltern, alles. Und er zog aus dem Haus weg, ging nach Amerika, verbrachte viele Jahre dort. Nach Jahren wollte er wieder zurück zu seinem Vater, zu dem Elternhaus. So ist er wieder von Amerika nach Deutschland gekommen, kam schon zu seiner Vaterstadt, zu seinem Heimatdorf, ging erst auf den Friedhof, wo seine Mutter begraben war. Dann hat er eigentlich vorgehabt, zu seinem Vater zu gehen. Aber weißt du, er hat es nicht geschafft. Er hat es sich nicht überwinden können, zu seinem Vater zu gehen. Er war so nahe dran und dann hat er umgedreht und ist wieder zurück nach Amerika gereist. Die ganze Reise umsonst gemacht. Der Vater wusste, er muss diesem Sohn helfen. Wenn der Sohn jetzt näher kommt und die anderen Menschen aus dem Dorf ihn sehen, ihn erkennen, werden sie ihn anspucken, verspotten, ihn vielleicht wegjagen und sagen, er soll sich hier aus dem Staub machen, was will er hier wieder? Der Vater wusste, wie schwer es ihm wird, so kam er ihm entgegen. Er lief ihm entgegen. Und dann heißt es hier, er fiel ihm um seinen Hals. Nicht der Sohn fiel dem Vater um den Hals, sondern der Vater fiel dem Sohn um den Hals. Nicht der Sohn küsste den Vater, sondern der Vater küsste den Sohn. Das war bestimmt nicht eine sehr angenehme Umarmung für den Vater, für einen echten jüdischen Vater. Jetzt so den Geruch vom Schweinestall einzuatmen. Bestimmt war der Sohn nicht sauber. Es war nicht ein schönes Parfüm, was er hatte. Und so kommt er zu seinem Vater. Und der Vater umarmt ihn trotzdem. Es jammerte ihn. Ein Herz voller Mitleid hat er für seinen Sohn. Er nimmt ihn an, wie er ist. Und das ist so wichtig. Viele Menschen, und auch ich habe das zu einer Zeit geglaubt, als ich zu meinem Vater zurückkommen wollte, zum himmlischen Vater, dann habe ich erst mal gedacht, ich muss erst meine Kleider ein bisschen in Ordnung bringen, ein bisschen flicken, ein bisschen sauber machen. Und so habe ich mich versucht zu verbessern. Versucht, mit schöneren Kleidern zu meinem Vater zurückkommen. Aber weißt du, wenn du das versuchst, wirst du nie zu deinem Vater kommen. Komm einfach so, wie du bist, mit deinen alten Lumpen. Warte nicht. Vielleicht redet der Heilige Geist heute zu dir und dir ist klar, dass du dich bekehren musst. Vielleicht sagst du dann, okay, ich werde das tun, aber ich werde erst versuchen, wieder ein bisschen besser zu werden. Ich werde erst mal versuchen, wieder nicht so viel zu sündigen oder nicht so viel dies, nicht so viel jenes und dann werde ich zu meinem Vater kommen. Gib es auf. Probiere es erst gar nicht. Komm zu deinem Vater, wie du bist. Er erlässt dir alle Schuld. Und jetzt, nachdem der Vater ihn geküsst hat und ihn umarmt hat, sagt der Sohn wirklich in Vers 21, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Wer diese Worte ausspricht, aus der Tiefe seines Herzens natürlich ausspricht, in dessen Herz kehrt Freude, Friede und Ruhe ein. Etwas Wunderbares geschieht in diesem Moment. Natürlich haben wir in unserem Leben uns viel an anderen Menschen auch versündigt. Vielleicht haben wir gegen unseren Lehrer gesündigt, vielleicht gegen unseren Nachbar, gegen unsere Eltern oder Geschwister. Und dann ist es auch gut und wichtig, dass wir dahin gehen und das in Ordnung bringen. Aber ich würde sagen, das Erste, das Wichtigste ist, dass wir zu Gott kommen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Vor allem muss uns klar sein, haben wir vor Gott gesündigt. Das ist noch die größte Sünde, die ist noch größer als unsere Sünde, die Sünde, die wir am Menschen begangen haben. Als David zum Beispiel sich mit der Bathseba verlebt hat. Und nicht bloß, dass er Ehebruch begangen hat, sondern dabei ist er nicht stehen geblieben. Dann hat er noch eigentlich einen Mord verübt, indirekt, aber doch dann noch einen Menschen umgebracht, den Mann von Bathseba. Aber als Gott ihm das dann die Augen aufgemacht hat, als er sich als Sünder gesehen hat, weißt du, wie er dann gebetet hat? Hat er dann gebetet, oh Gott, ich habe mich an Bathseba versündigt. Ich habe mich an ihrem Mann versündigt. Kann sein, dass er das auch gebetet hat. Aber ich möchte mal lesen, wie er gebetet hat, wie wir es in Gottes Wort finden. Ich lese Vers 5 und Vers 6 in Psalm 51. Er sagt, denn ich erkenne meine Schuld und meine Sünde ist mir immer bewusst. An dir allein habe ich gesündigt und Böses vor dir getan, damit du Recht behältst in deinen Worten und rein bleibst, wenn du richtest. Das Größte, was ein Mensch erkennen muss, ist, dass er vor Gott gesündigt hat. Deshalb, entschuldigt, dass ich es sage, aber deshalb kann mir es nicht in den Kopf hinein, wie man zu einem Prediger, zu einem Ältesten gehen kann, dort die Sache in Ordnung bringen, vielleicht auch vorher mit anderen Nachbarn, mit anderen Menschen im Dorf die Sache in Ordnung gebracht haben. Und dann sagt der Älteste, ja, jetzt ist alles in Ordnung. Und dann steht man auf und geht man wieder aus dem Raum heraus, ohne je zusammen gebetet zu haben, ohne dass der Sünder, der Buße tut, oder der Prediger wenigstens gebetet hätte. Es scheint so, man hat das bloß darauf runtergebracht, dass man es mit den Menschen in Ordnung bringen muss. Ja, das ist notwendig. Das stimmt, wo man gestohlen hat, dass man das zurückgibt. Das ist auch ein wichtiger Schritt. Aber der erste, der wichtigste Schritt, der wird irgendwie übersprungen. Wenn wir nicht mit David sagen können, an dir allein habe ich gesündigt, Gott, ich habe dich nicht geliebt. Ich bin gegen das größte Gebot gegangen. Ich habe dich nicht geliebt. Ich habe mich selbst geliebt. Ich bin der größte Sünder, weil ich das größte Gebot gebrochen habe. Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu lieben. Wenn diese Erkenntnis in uns nicht stattfindet, kann man nicht von einer Bekehrung reden. Man kann vielleicht dann sagen, dass man den nächsten Sonntag nass geworden ist. Aber das ist nicht eine Bekehrung gewesen. Wir müssen das erkennen, mit dem verlorenen Sohn sagen, ich habe gesündigt gegen dich, himmlischer Vater. Was ist euch noch etwas aufgefallen an diesem Bekenntnis des verlorenen Sohns? Er hat es ja einmal, als er noch bei den Schweinen war, hat er sich vorgenommen, was er sagen wird. Und jetzt hier in Vers 21 hat er es wirklich gesagt. Ist euch da etwas aufgefallen? Hat er alles gesagt, was er sich vorgenommen hat, dass er sagen wollte? Oder hat er etwas anders gesagt oder hat er etwas ausgelassen? Schaut mal in eure Bibeln nach. Also schaut mal in Vers 18 und 19 und vergleicht diesen Vers mit Vers 21. Hat der Sohn etwas ausgelassen oder nicht? Ja, was hat er ausgelassen? Ja, vorher, als er noch dort im fernen Land war, hat er sich vorgenommen, in Vers 19 zu sagen, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Das stimmt, das hat er gesagt. Und dann, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und hier in Vers 21, als er wirklich mit dem Vater spricht, lässt er dieses Letzte weg. Warum? Was lässt er weg? Er lässt seine Arbeit weg, seine eigenen Werke. Er hat sich vorher vorgenommen, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Vater, ich werde wieder arbeiten. Ich werde mir das irgendwie versuchen, wieder zu verdienen. Aber als er jetzt beim Vater ist, ist ihm klar geworden, seine Werke helfen nichts. Er kann sich nicht verdienen. Deshalb lässt er das auch weg. Es ist alles bloß Gnade. Der Vater hat ihn so angenommen, wie er war. Er brauchte sich nicht noch irgendetwas verdienen und seine Seligkeit irgendwie verdienen durch gute Werke und so weiter. Vers 22. Aber der Vater sagte zu seinen Knechten, bringt das beste Gewand herbei und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Das ist auch wieder etwas, was die anderen Menschen, die Jesu Geschichte zugehört haben, bestimmt nicht verstanden haben. Wie kann der Vater sowas machen? Diesem unwürdigen Sohn, all seinen Ungehorsam, all seine Frechheit, all seine Rebellion, jetzt mit sowas belohnen, ihm neue Kleider bringen, die besten Kleider, einen Ring geben. Das ist jetzt ja nicht ein Ehering. Wisst ihr, dieser Ring bedeutet, dass der Sohn jetzt wieder Sellius im Namen des Vaters auf dem Hof geben konnte. Wenn da irgendwie Geschäfte waren auf dem Hof, dann hat er wieder das volle Recht eines Sohnes gehabt. Wenn der Vater zufällig nicht da war, hätte er mit dem Ring können als Sohn, als vollmächtiger Sohn des Vaters, ein Siegel abgeben oder einen Stempel abgeben. Neue Kleider. Die schwinschen Kleider konnte er wegschmeißen, verbrennen. Er hat jetzt ein neues Kleid bekommen. Er ist barfuß gekommen wahrscheinlich, hat jetzt neue Schuhe bekommen. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Neue Kleider, neue Schuhe, einfach ein ganz neuer Mensch. Jesus nimmt die stinkenden Lumpen weg und gibt ihm ein neues Kleid. Neu wird man nicht durch gute Vorsätze. Er hat sich die neuen Kleider nicht selbst verdient, erarbeitet. Der Vater hat sie ihm einfach geschenkt, aus Gnade, aus Liebe. Du kannst nicht neu werden durch deine eigene Kraft. Es muss ein Gnadengeschenk Gottes sein. Wir brauchen mehr als unsere eigene Anstrengung. Und als er jetzt diese neuen Kleider bekommen hat, wieder als ein rechtmäßiger Sohn im Hause seines Vaters angenommen wurde, er ist jetzt wieder ein Kind des Vaters, ein Kind Gottes geworden, dann begann ein Freudenfest. Wir lesen da in Vers 22, Vers 23 sagt der Vater, und bringet das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Zweimal steht hier das Wort fröhlich. Das ist nicht zufällig. Wenn du nach Hause kommst zu deinem Vater und Sündenvergebung bekommst, dann kehrt Freude in dein Herz ein. Eine Freude, die du vorher noch nicht gekannt hast. Die Bibel vergleicht das Leben eines Menschen mit Jesus immer wieder mit einem Mahl, mit einer Feier, mit einer Freudenfeier. Zum Beispiel im 23. Psalm sagt auch der Psalmist, sagt David, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ein Leben mit Gott ist ein Freudenfest. Du wirst satt werden von dem, was der himmlische Vater für dich vorbereitet hat. Und der letzte Vers von dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, die Geschichte geht ja weiter von dem älteren Sohn, da wollen wir ein nächstes Mal Fortsetzung machen, aber vom verlorenen Sohn hier, von dem jüngeren Sohn, hört die Geschichte in Vers 24 auf mit folgenden Worten. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ist das nicht auffällig? Sie fingen an, fröhlich zu sein. Es ist nicht davon die Rede, dass die Freude ein Ende hatte, sondern es war bloß ein Anfang. Ein Anfang ohne Ende. Freude ohne Ende. Kann dann bloß möglich sein, wenn wir zu Jesus kommen. Es ist eine Freude, die schon hier auf Erden anfängt und die wir hindurchtragen können und mit in die Ewigkeit hineinnehmen können und dann in der ewigen Freude mit unserem himmlischen Vater sein können. Eine Feier ohne Ende, ein Mahl, ein Freudenfest, das niemals aufhört. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sag mal, wenn du dir diese Geschichte anhörst und sie mit deinem Leben vergleichst, wo bist du gerade auf dem Weg? Läufst du immer noch vom Vaterhaus weg? Glaubst du immer noch, dass du in der Welt Glück und Freude findest? Oder bist du vielleicht gerade dabei, das so richtig zu genießen, eine Lust nach der anderen, eine Begierde nach der anderen, Cracking down, auch wenn das besagt, immer schwinscher wird, aber eine Begierde nach der anderen. Oder bist du schon dahin gekommen, dass du zerbrochen bist? Bist du vielleicht schon auf dem Rückweg? Vielleicht soll heute der Tag in deinem Leben sein, wo es heißt, und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Ich bitte dich im Namen Jesu, wenn du dies noch nicht getan hast, tu es doch heute. Mach dich auf, reiß dich los und komm zu deinem Vater und sag ihm, ich habe gesündigt vor dir. Und dann wirst du auch erfahren, wie alles neu in deinem Leben wird und eine Freude anfängt, die kein Ende hat. Möge Gott uns helfen, diesen Schritt zu tun, wenn wir den noch nicht getan haben. Lieber Heiland, hab Dank, dass du auch heute noch mit offenen Armen stehst und wartest und schaust, ob nicht jemand zu dir kommen möchte. Du rufst mit Liebe und mit Geduld wartest du, dass doch ein Sünder zu dir heimkommen könnte. Heiland, und ich bitte dich auch, wenn heute Morgen auch hier jemand in unserer Mitte ist, dem es so geht, zu dem du geredet hast, den du gerufen hast durch deinen Geist, bitte hilf, dass jeder Einzelne sich könnte losreißen, sich aufmachen und zu dir kommen. Herr, ich danke dir für deine Geduld. Danke, dass du bereit bist, jedem Einzelnen entgegenzukommen, zu helfen, entgegenzulaufen, wie wir gelesen haben. Du liebst einen und willst jedem Einzelnen Gnade, Vergebung und Heil schenken. Hilf bitte, dass heute keiner dieses Angebot einfach so verstreichen lassen würde. Hilf bitte, Herr Jesus. Ich bitte dich, möchtest du jedem helfen, der vielleicht jetzt noch in einem Kampf steht, innerlich in einem Kampf, wo der Feind versucht, Verschiedenes einzureden und festzuhalten und irgendwie zu argumentieren. Bitte breche alle Ketten. Rede du und hilf, dass ein jeder sich würde öffnen für deine Stimme. Du möchtest ein neues Leben geben, neue Kleider, die mit Kleidern der Gerechtigkeit jedem Einzelnen anziehen und eine wahre, beständige, ewige Freude geben. Herr Jesus, ich bitte dich, rede und rufe auch weiter und hilf, dass noch viele zu dir kommen würden, in deine Arme fallen und bei dir Heil und Frieden bekommen würden. Danke, dass du noch heute redest, dass das heute auch noch gültig ist. Hilf, dass Menschen es annehmen würden. Wir danken dir für deine unendliche Liebe, beten dich an und preisen dich. Amen.